Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, den viele von euch vielleicht schon kennen. Besonders, wenn ihr ab und an mit mir auf Instagram oder TikTok Kontakt habt. Es ist Wendelin. Wendelin betreut seit über einem Jahr die Social-Media-Kanäle meiner Firma, der Noble Metal Factory, wozu auch die Unterstützung bei meinen persönlichen Accounts auf TikTok und Instagram gehört. Als Hörer dieses Podcasts bist du vielleicht sogar über seine Arbeit auf meine Folgen aufmerksam geworden. Wendelin ist 26 Jahre alt, Geschäftsführer einer Social-Media-Agentur und führt sein Unternehmen von Düsseldorf aus. Ursprünglich kommt er aber aus dem Saarland. Im Dezember letzten Jahres hat er mich in Dresden bei einem Meeting unseres Marketing-Teams gefragt: Ronny, was hältst du eigentlich von Bitcoin und diesem ganzen Hype? Zu der Zeit war Bitcoin auf dem Weg, die 100.000-Euro-Marke zu knacken. Meine Antwort hat Wendelin überrascht, denn sie entsprach so gar nicht der Meinung, die man auf Social Media oft hört. Daraufhin meinte er: Ronny, das müssen deine Zuhörer erfahren. Ein Kurzvideo auf Instagram reicht nicht, wir sollten einen Podcast aufnehmen. Hier sind wir also. Wendelin hat nicht nur seine eigenen, sondern auch eure kritischen Fragen eingesammelt und wird mich heute durch das Gespräch führen. Wir werden unter anderem klären, ob Bitcoin wirklich das Gold der Zukunft ist, ob ich als Edelmetallhändler selbst Bitcoin kaufe und meinen Kunden dazu raten würde und welche wichtige Kritik an Bitcoin oft übersehen wird. Ich freue mich sehr, Wendelin heute als Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Wendelin.
Hallo Ronny. Ja, vielen Dank für die Einladung, die netten Worte zum Start. Es freut mich, heute auch mal nicht nur hinter den Kulissen zu arbeiten, sondern auch mal vor den Kulissen direkt mit dir mitwirken zu können. Wir kennen es ja jetzt schon ein bisschen länger, haben ja schon viele, viele gemeinsame Dinge miteinander ausgetauscht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe ganz viele Nachrichten auf Instagram und TikTok bekommen, auch als ich die Story gepostet habe, dass wir diese Folge heute aufnehmen. Deswegen, glaube ich, sind die Zuhörer auch sehr gespannt. Und die erste Frage, die ich auch mitgenommen habe: Du willst ja mit deiner Arbeit auch dazu beitragen, Menschen zu mehr finanzieller Bildung, Eigenverantwortung zu verhelfen. Und das Thema Bitcoin, das wird ja aktuell, ja, da wird so viel thematisiert, wie ich glaube kaum eine andere Anlage, gerade was die sozialen Medien angeht, ob es jetzt vor wenigen Wochen war oder ob es aktuell ist. Und sich eine eigene Meinung zu bilden, ist oft schwer, gerade auch für jüngere Leute oder auch ältere eingesessene Leute, die schon lange anlegen, besonders wenn man auf Social Media überall nur kauft Bitcoin hört. Na, das ist ja quasi in aller Munde, ja, jeder sagt kauft Bitcoin und ist quasi die ganzen Jünger. Ja. Aber für die Zuschauer oder für die Zuhörer, um da kurz mal mit der Basis anzufangen, also Bitcoin ist eine digitale, dezentralisierte Währung, auf 21 Millionen Stück begrenzt und unabhängig von Banken oder Staaten. Mhm. Stimmst du dem zu oder würdest du auch noch was hinzufügen?
Naja, ich würde vielleicht hinzufügen, dass Bitcoin in allererster Linie erstmal ein Experiment ist, aus meiner Sicht. Und zwar eines, das eine tiefere philosophische Dimension hat als nur eine neue Form von Geld. Das wird ja immer kolportiert. Die Begrenzung auf 21 Millionen Stück macht Bitcoin zu einem knappen Gut, überhaupt keine Frage. Ähnlich wie Gold, da haben wir ja auch eine Begrenzung im Angebot. Die Dezentralität ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Fiat-Währungen, da stimme ich auf alle Fälle zu. Es gibt nämlich hier nicht wie beim Fiat-Money-System die Notenbank, das gibt's hier nicht. Es gibt also keinen zentralen Akteur, der die Spielregeln eben nach Belieben ändern kann. Aber, und da stimme ich den meisten Menschen wahrscheinlich nicht zu, Bitcoin ist kein sicherer Hafen im klassischen Sinne, so wie Gold. Bitcoin hat eine sehr kurze Historie und in dieser kurzen Zeit hat es doch eine sehr extreme Volatilität gezeigt und ist deshalb in meinen Augen eher ein spekulatives Asset als ein stabiler Wertspeicher wie Gold. Gold hat ja seit über 7000 Jahren als verlässliche Wertanlage gedient und das muss Bitcoin erst noch beweisen. Das hat es nämlich noch nicht geschafft. Es hat eben auch noch nicht gezeigt, wie es wirkliche, echte, schwere Krisen, wie zum Beispiel so eine Weltwirtschaftskrise von 1929 übersteht. Was passiert dann mit diesem Asset und wie wird es sich da aus der Affäre ziehen? Ich sehe Bitcoin als eine Option im Sinne von Nassim Taleb's Babel-Strategie, also der Hantelstrategie. Wer Bitcoin hat, hat ein asymmetrisches Risiko. Also das heißt, ein möglicher hoher Gewinn steht einem Totalverlust gegenüber. Das muss man ganz klar so auch sagen. Also die Frage ist hier nicht nur, ob Bitcoin die Zukunft des Geldes ist, sondern in welcher Form es überhaupt überleben wird. Die Frage stelle ich mir eher. Also ist es wirklich das digitale Gold, wie du es ja auch vorhin schon mal angedeutet hast? Oder ist es einfach nur eine spekulative Blase, eine Spekulationsblase, die von Gier und enormer Hysterie getrieben wird? Und deshalb ist mein Ansatz, wer in Bitcoin investiert, sollte genau verstehen, was er da macht. Ohne Finanzbildung wird das eher schwierig und da wird man in dem Spiel auch schneller zur Beute, als einem selbst lieb sein kann.
Okay, du hast jetzt schon viele Punkte angesprochen. Ich habe zu den meisten Sachen, die du gesagt hast, habe ich auch noch mal tiefere Fragen aus der Community mitgeholt oder vorbereitet. Mhm. Und die erste ist eine, die hast du auch erwähnt, mit der Handelsstrategie. Zuhörer, die den Podcast jetzt schon länger hören, wissen, dass du bekannt dafür bist, bei Investitionen auf die Handelsstrategie zu setzen. Also 80% sichere Anlagen, 20% Rendite stärker, aber vielleicht oder deutlich volatiler in den meisten Fällen. Würdest du vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, was die Strategie bedeutet und warum du nochmal sagst oder wo Bitcoin da seinen Platz findet? Ja. Du hast schon gesagt, in den 20%.
Ja, mache ich gerne. Also die Handelsstrategie basiert auf einem einfachen und sehr mächtigen Prinzip. Also vermeide die Mittelmäßigkeit. Also raus aus der Mitte. Statt dein Kapital also gleichmäßig auf sichere und riskante Anlagen zu verteilen, also eine 50-50-Aufteilung vorzunehmen, setzen wir hier auf zwei Extreme. Und die Extreme bestehen zu 80% auf extrem sichere Werte. Das ist zumindest meine Position. Das kann auch 90% sein, das kann aber auch 70% nur sein. Das kommt dann drauf an. Und die extrem sicheren Werte sind für mich physisches Gold, aber auch Silber, kurzlaufende Fremdwährungsanleihen von soliden Staaten, von soliden Währungen. Und diese Dinge, dieses Portfolio soll also, oder dieser Teil des Portfolios soll das Vermögen langfristig absichern und dich unabhängig von Finanzmarktturbulenzen machen. Und die anderen 20% sollen eben in hochriskante, asymmetrische Assets fließen, wie ich es ja vorhin auch schon beschrieben habe, wozu ich eben auch Bitcoin zähle, also Rohstoffaktien, allgemein die Kryptowährungen oder eben auch Start-up-Unternehmen, die eben auch ein asymmetrisches Auszahlungsprofil haben. Also hier geht es wirklich darum, in diesem Teil exponentielle Gewinne zu erzielen, während auf der anderen Seite das restliche Kapital eben geschützt bleibt. Das ist wichtig. Und wo passt Bitcoin da hinein? Das war ja auch deine Frage. Ganz klar in die hochspekulative Seite, also in die 20%-Kategorie, weil es eben hochvolatil spekulativ und, das dürfen wir nicht unterschätzen, eben noch relativ jung ist. Es hat aber, und da stimme ich auch den meisten Bitcoin-Anhängern oder Kryptowährungsanhängern zu, es hat ein enormes Upside-Potenzial, wenn sich dieses Narrativ des digitalen Goldes durchsetzt. Also wenn das wirklich in breite Bevölkerungsschichten vordringt. Momentan ist es ja eher noch nur einer kleinen Community überlassen dort.
Okay, interessant. Das ist ja auch, oder das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Gold der Zukunft oder digitales Gold, wie es ja in den Kreisen öfter mal genannt wird. Also beide sind knapp, nicht von Inflation betroffen. Du ordnest es jetzt, sagst du ja, als nicht sicher ein, Gold als sicher. Hast aber gerade schon gesagt, da ist ein Potenzial, wenn sich das durchsetzt. Also du siehst du eine Chance, dass Bitcoin irgendwann in den sicheren Bereich rutschen könnte.
Ich mag das Wort sicher hier in dem Zusammenhang nicht. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich spreche ja eher von fragil. Ne? Also ich sage, ordne eben Geldanlagen eher nach dem Prinzip fragil, robust, antifragil ein. Und für mich ist eben der Bitcoin ein fragiles System nach wie vor. Gold sehe ich eher als antifragiles Asset. Das vielleicht nochmal nur so als kleiner Hinweis nebendran. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist wirklich der Bitcoin das Gold der Zukunft? Also ist Bitcoin der sichere Hafen, für den es viele halten? Ich glaube noch nicht. Ich denke, meine Worte waren hier deutlich. Vielleicht wird es auch nie so sein. Wir wissen das nicht. Ich weiß das auch nicht. Aber für mich hinkt dieser Vergleich immer zwischen Gold und Bitcoin aus verschiedenen Gründen. Gold hat ja für mich eine, oder nicht nur für mich, sondern für die Menschheit, eine 7000-jährige Historie. Ich war ja vor einigen Wochen in Bulgarien unterwegs, war dort im Archäologischen Museum und durfte den ältesten Goldschatz der Welt begutachten. Bisher war ich immer der Meinung, dass Gold so einen Track Record von 5000 Jahren hat, aber dort habe ich gelernt, nee, es gab es schon viel früher, nämlich vor 7000 Jahren hat man dort schon Gold benutzt. Bitcoin ist ja gerade mal 17 Jahre alt, glaube ich, 2008, oder Wendelin? 2008 war es,
2008, ja.
Ja, also schon mal das ist eine Geschichte, wo ich sage, Leute, Vorsicht, da hat was 7000 Jahre Bestand und demgegenüber wird jetzt eine Sache gestellt, die 17 Jahre alt ist. da fehlt mir noch ein bisschen Erfahrung. Ja, das ist ja immer ein großes Thema. Also Gold hat sich durch Jahrtausende, durch etliche Krisen, Kriege und Währungszusammenbrüche etabliert. Bitcoin muss das erst noch schaffen.
Genau, und da haben ja auch jüngste Ereignisse dazu beigetragen, dass man Bitcoin nach wie vor als stark volatil wahrnimmt. Ja, ob es jetzt stark nach oben geht oder dann einmal stark nach unten, das ist eben auch der Punkt.
Ja.
Also den Punkt, den du meinst.
Richtig, richtig. Volatilität ist ja nicht nur Downside-Potenzial, sondern auch das Upside-Potenzial. Es wirkt ja in beide Richtungen. Das eine wollen wir, das andere wollen wir vermeiden. Also das ist immer so das Problem von Volatilität. Das ist also nicht per se schlecht.
Ja.
Aber wie gesagt, das Thema Krisenwährung ist für mich ganz elementar. Deswegen kaufe ich ja auch Gold, um mich abzusichern gegen Eventualitäten.
Okay, weil was?
Zweiter Punkt, Wendelin, lass mich den noch kurz machen. Gold ist ein physischer Rohstoff. Bitcoin ist ein digitales, künstliches Konstrukt. Gold benötigt keinen Strom, kein Netzwerk, keine Technologie, um seinen Wert zu behalten. Das ist beim Bitcoin ja anders. Und Volatilität als Risiko. Bitcoin schwankt eben stark im Wert. Das haben wir ja schon besprochen. Und da muss man also ein bisschen auch starke Nerven mitbringen oder ist darauf angewiesen. Und für mich ist eben diese hohe Volatilität beim Bitcoin der Punkt, wo ich sage, ja, dann kann es kein Wertspeicher sein, weil er eben so stark schwankt. Ja, Gold hat sicherlich auch Volatilität, um Gottes Willen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die ist nicht so ausgeprägt, ja, so stark wie beim Bitcoin. Weil wir haben auch schon gesehen, Wendelin, dass Bitcoin innerhalb von einigen Tagen und Wochen um 50-60% abstürzen kann. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Das kann sich möglicherweise auch ändern. Ich will da jetzt auch gar nicht sagen, dass das immer so sein wird. Aber Fakt ist eins, falls Bitcoin in den nächsten 20 bis 30 Jahren seine Volatilität verlieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, und sich dann eben als weltweiter Standard für Wertsicherung und Wertaufbewahrung etabliert hat, dann kann es vom spekulativen Asset zum etablierten Vermögenswert dann auch reifen. Ne? Aber das müssen wir erstmal abwarten. Und das werden wir einfach sehen, was da die Zukunft bringt. Das wissen wir heute noch nicht.
Okay, so wie ich es verstehe, siehst du das auch als lang- bis mittelfristigen Horizont, jetzt nicht innerhalb von den nächsten 2 bis 3 Jahren, sondern du hast auch gesagt, man muss mal 20, 30 Jahre abwarten.
Ja.
Also du hast das Thema angesprochen, die physische Verfügbarkeit, auch die Geschichte, ja, die Geschichte davon. Wertspeicher, das Wort ist gefallen. Und was damals mich dazu bewegt hat, zu sagen, oder was auch ein Aha-Moment bei mir war, war das Thema mit der Verteilung, die du auch angesprochen hast, wo ich gesagt habe, das müsste man mal ansprechen, weil ich glaube, das ist vielen gar kein Begriff oder damit hat man sich noch nicht wirklich beschäftigt. Das ist ja ein Kritikpunkt, den du oft anführst.
Ja.
Also die Verteilung. Was genau meinst du denn damit? Hol mal die Zuhörer ab.
Ja, dieses Argument, es wird nicht so genannt, aber das höre ich da so raus, ne? Diese Idee vom Bitcoin als demokratisches Geld. Ja, also es ist breit verteilt, es können alle nutzen, es ist eine Währung, kann man als Zahlungsmittel einsetzen, es ist dezentral, es gibt keine zentrale Kontrolle. Das sind ja natürlich verlockende Argumente, um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn man sich die tatsächliche Verteilung von diesen Bitcoins mal anschaut, dann ergibt sich ein völlig anderes Bild, dann ist das kein demokratisches Geld. Denn ein großer Teil der Bitcoins befinden sich in wenigen Händen. Da gibt es ja auch schon Studien, die zeigen, dass die Top 2% der Adressen, Bitcoin-Adressen, über 95% aller Bitcoins kontrollieren. Also nochmal, 2% der weltweiten Adressen kontrollieren über 95% aller Bitcoins.
Okay, also wenn man es anders übersetzen möchte, sorry, dass ich da reinfalle, man kann sagen, weniger oder die fast alle Bitcoins, 95%, befinden sich in weniger als 1 Million Wallets von oder 1 Million Menschen oder Wallets von 1 Million Menschen.
Ja, das ist genau das Thema, wie es auch heute bei den Vermögenswerten im Allgemeinen ist. Das ist ja auch diese große Kritik, den die Kapitalismuskritiker immer wieder oft an den Tag hervorbringen, dass man sagt, wenige Menschen kontrollieren eben den Großteil des gesamten verfügbaren Vermögens. Und das ist hier nicht anders. Das muss man erstmal auch verstehen. Das bedeutet nämlich, dass eine kleine Elite die Preisbewegung massiv beeinflussen kann. Das ist die Essenz daraus. Ja? Und da ist es nicht oder verhält sich Bitcoin nicht anders als alle anderen klassischen Finanzinstrumente.
Genau.
Zweiter Punkt, Wendelin, den ich habe. Verlorene Coins, das sind also Coins, wo die Menschen halt keinen Zugriff mehr auf ihre Wallets haben. Also verlorene Passwörter, vergessene Passwörter, verlorene Wallets etc. etc., was einem da so einfällt. 3 bis 4 Millionen Bitcoins sind für immer verloren. Ja, das sind aber Schätzungen, da gibt es jetzt keine offiziellen Statistiken zu, aber das ist so, was man schätzt. Und dadurch wird eben das verfügbare Angebot noch kleiner. Ja, und eben die Macht der großen Halter, die wir gerade beschrieben haben, eben noch größer. Und ein dritter Punkt, Wendelin, ist, es gibt eben diese großen Adressen. Man spricht davon Bitcoin-Wahlen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, den Begriff? Mhm. Wale. Was sind Bitcoin-Wale? In der Kryptoszene gelten Wale als Bitcoin-Besitzer von mindestens 1000 Bitcoin und mehr.
Okay.
Also für die wirklich großen Adressen. Ja, bei 100.000 Dollar für einen Bitcoin kann man sich ausrechnen, wie viel Geld man da besitzt. Dann gibt's die Delfine, das sind die zwischen 100 und 1000 Bitcoins, und die Fische und Schrimps, alles, was darunter ist.
Fische und Schrimps.
Ich bin ein Fisch und ich gehöre zu den Fischen und Schrimps. Ich gehöre nicht zu den großen Bitcoin-Haltern. Satoshi Nakamoto, der Erfinder oder der Gründer von Bitcoin, der hat übrigens, ein kleiner Funfact, 5% des gesamten verfügbaren Angebots an Bitcoin auf seiner Adresse. Also wenn jemand von diesen Wahlen Bitcoin kauft oder verkauft, dann bewegt das den Preis natürlich erheblich. Und deswegen sind da auch immer diese Sprünge so groß. Ja, und das macht es natürlich extrem manipulationsanfällig. Und das steht eben im Widerspruch zu diesem stabilen, fair verteilten Wertspeicher.
Das ist ja, so wie du es auch beschrieben hast, klingt das ja fast so, als hätte es halt ähnliche Probleme oder als hätte Bitcoin ähnliche Probleme wie Euro, Dollar, halt die gerade aktuellen Fiat-Währungen, die wir so kennen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Und ich will nochmal wirklich hervorheben, Bitcoin ist ja per se nicht schlecht. Ja, aber es ist eben kein Geld des Volkes, so wie es immer dargestellt wird, weil eben eine kleine Gruppe die Kontrolle hat. Und das kann man nicht beiseite wischen, das ist einfach so. Bitcoin hat einige strukturelle Probleme, ja, die ihn den klassischen Fiat-Währungen ähnlicher machen. Beim Euro und Dollar haben wir die EZB, die Fed, die über die Geldmengensteuerung entscheidet. Das führt letztlich zu Inflation und so weiter und so weiter. Will ich jetzt hier gar nicht die weiteren Punkte machen. Bei Bitcoin gibt es zwar eine feste Obergrenze von 21 Millionen Coins, aber Thema Verteilung ist ein Problem. Dadurch ergibt sich dann daraus natürlich die Manipulation durch wenige Akteure. Das ist einfach so. Und wir haben eben letztlich auch das Thema, Inflation kann ja entstehen auch durch technologische Fortschritte. Also Fiat-Währungen verlieren ja, wenn man Geld nachdruckt, an Wert. Und beim Bitcoin hat man zwar auf der einen Seite die feste Menge, aber man hat eben auch technologischen Fortschritt. Das Ganze entwickelt sich weiter. Es könnte theoretisch eine neue, überlegene Kryptowährung entstehen, die Bitcoin irgendwann ablöst. Also quasi das ganze System auch wieder inflationiert und so weiter und so weiter. Da will ich jetzt auch gar nicht tiefer einsteigen. Aber Bitcoin ist nicht das perfekte Gegenmodell zum Fiat-Money-System. Es löst einige Probleme, ja, aber es hat auch eigene Schwächen. Stichwort Machtkonzentration, Manipulation und eben auch das technologische Risiko. Das ist einfach so. Und deswegen, Wendelin, auch wenn Zentralbanken Bitcoin nicht drucken können oder nicht nachdrucken können, also die Menge nicht beliebig ausweiten können, ist es in meinen Augen trotzdem extrem spekulativ und eben kein stabiler Wertspeicher. Das glaube ich zu 100%.
Okay. In dem Atemzug, auch meine eigenen Recherche auf die Folge, habe ich mir einfach mal die kritische Frage gestellt und habe gedacht, muss ich auch mal damit an dich treten als Edelmetallhändler, weil wenn man Bitcoin kritisiert, könnte man nicht dasselbe auch irgendwo über Gold sagen? Weil schließlich halten ja Staaten und Zentralbanken auch da einen Großteil des Goldes.
Naja, erstmal zunächst, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Bitcoin kritisiere. Es ist halt, was ich kritisiere, ist die Einschätzung der Marktteilnehmer, der meisten Marktteilnehmer, die das eben auf eine Stufe wie mit Gold stellen. Und das ist es nicht. Ich bin ja selber auch Bitcoin-Besitzer. Also es ist jetzt keine Kritik an diesem Asset. Es hat halt seine Eigenschaften, es hat halt seine Punkte und die muss man halt kennen. Ja? Aber, Wendelin, du hast natürlich auch völlig recht, bei Gold ist es genau das Gleiche. Da gibt es natürlich auch Argumente, die gegen Gold sprechen oder zumindest vermeintlich gegen Gold sprechen. Ich will aber noch mal kurz auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Sachen eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Gold ist in meinen Augen deutlich robuster als Bitcoin. Das will ich mal vorwegschicken. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion, warum. Gold ist nicht auf eine technologische Infrastruktur angewiesen. Ja, Bitcoin gibt es eben nur digital. Es wird das Internet benötigt. Es gibt Mining-Netzwerke, die Bitcoins minen, herstellen. Und es gibt natürlich auch Softwareprotokolle. Gold dagegen ist physisch. Es bleibt wertvoll, selbst wenn Strom und Internet ausfallen. Das ist mal so ein ganz erster wichtiger Punkt. Zentralbanken halten Gold als zweiter Punkt, ja, aber sie kontrollieren es nicht vollständig. Das sehen wir ja auch in der heutigen Zeit. Gold wird ja momentan massiv von einigen Zentralbanken wieder gekauft. Aber die Zentralbanken sind weit davon entfernt, eben den Markt zu kontrollieren. Das ist nicht der Fall. Sie spielen schon eine Rolle, aber sie sind nicht in einer marktbeherrschenden Position. Sieht man ja auch daran, dass private Investoren nach wie vor physisch einkaufen können, es lagern können, unabhängig von irgendwelchen Regulierungen oder staatlichen Vorgaben. Das soll nicht heißen, dass es nicht irgendwann dazu kommt, wenn das System jetzt weiter voranschreitet. Und der dritte Punkt, Gold ist anonym. Man kann es anonym kaufen. Es gibt keine Blockchain, wo irgendwelche Transaktionen für immer gespeichert sind. Das ist auch ein Punkt, den ich da immer ganz gerne im Hinterkopf habe, weil wir wissen ja nicht, wer da alles mitliest. Das können wir nicht wissen. Also ich bin da jetzt nicht so technisch begabt, dass ich das beurteilen kann, aber ich meine, dass es schon die Möglichkeit gibt, dass man da auch die Transaktion irgendwo mitlesen kann. Und Thema Alter. Gold ist eben schon viele Jahrtausende unser Begleiter, Bitcoin eben noch nicht. Das habe ich ja schon ausgeführt, da muss ich jetzt nicht nochmal ins Detail gehen. Es gibt also, beim Gold gibt es keinen Satoshi Nakamoto, der jetzt 1 Million unberührte Unzen Gold hat. Ja, das gibt es beim Gold so nicht. Ja, und Gold kann man eben auch künstlich, also man kann es künstlich nicht entwerten. Also es geht nicht. Weil es eben, wenn man das aus der Erde geholt hat, da steckt schon ein Wert drin, den kann man einfach nicht beiseite wischen. Und das ist eben so das, was ich sage, ja, der Goldbesitz ist nicht perfekt verteilt, richtig, aber das Gold ist weniger abhängig von wenigen Akteuren als beim Bitcoin. Ja. Bitcoin ist interessant, sage ich nochmal, nicht, dass ich hier als Bitcoin-Hater dargestellt werde, das bin ich nicht. Es ist eine interessante Option, aber Gold ist für mich der ultimative Wertspeicher.
Okay, ich denke, spätestens jetzt ist es den meisten Zuschauern klar geworden, deine Punkte, Punkt Robustheit, Punkt der technologische Fortschritt, an den es nicht gekoppelt ist, die Geschichte, die Anonymität, all die Sachen sind für dich einfach Punkte, wo du sagst, da hinkt der Vergleich zwischen Gold und einer relativ jungen, neuen digitalen Währung, wie Bitcoin sie halt eben ist, ne? Wenn ich dich da richtig
absolut
verstehe.
Absolut gut zusammengefasst, Benjamin.
Okay, weil in dem Atemzug, weil wir sind jetzt ja fortgeschritten, also wir haben jetzt ja über das Thema Gold und Bitcoin im Vergleich gesprochen, was Gold ausmacht oder warum man es nicht vergleichen kann, nicht auf eine Stufe stellen kann. Dann gibt es aber auch eine oft diskutierte Frage, da hast du gerade eben auch schon das zu Teilen angeschnitten, kann Bitcoin als Zahlungsmittel funktionieren? Also es ist ja deflationär, es wird immer mehr wert, es wird auch als hartes Geld bezeichnet.
Ja.
Das könnte dann ja irgendwann, wenn man eine deflationäre Währung hat, darauf kannst du ja gleich mal kurz eingehen, aber dann auch irgendwann den Konsum reduzieren, weil man ja sein Geld lieber bei sich hält und lieber bei sich hat, weil es wird ja mehr wert, dann gebe ich es nur aus, wenn ich wirklich muss. Welche Chancen siehst du hier, mittel- oder langfristig auch, dass Bitcoin wirklich ein Zahlungsmittel wird?
Ja, das ist ja auch ein Punkt, den man beim Gold durchaus ansetzen kann, weil auch eine goldgedeckte Währung ist ja grundsätzlich erstmal leicht deflationär. Ja? Das hat man beim Bitcoin auch. Man hat hier ein deflationäres Asset, ein deflationäres Zahlungsmittel, wenn man es als Zahlungsmittel denn betrachtet. Und Deflation bremst ja grundsätzlich erstmal den Konsum. Du hast den Punkt gerade angesprochen. Ja? Wenn es immer mehr wert wird, dann überlege ich mir natürlich, ob ich es jetzt konsumiere, verkonsumiere, ausgebe oder ob ich es horte und spare. Und das ist eben das große, große Problem, ja, weil eben die Menschen sagen, die Kaufkraft könnte steigen, wenn immer mehr Menschen Bitcoin benutzen. Und die Menschen, die dann halt erwarten, dass der Bitcoin in Zukunft mehr wert ist, die geben es dann halt nicht aus, sondern legen es eher beiseite. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch verstehen muss. Dann hat man beim Bitcoin natürlich auch das Thema die hohen Transaktionskosten, die Langsamkeit. Ich denke, da kann man auch nochmal ein, zwei Punkte ansprechen, die den meisten vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind. Bitcoin hat hier ganz deutliche Schwächen, Stichwort Transaktionsgebühren, die schwanken stark. Man spricht sogar von 10 bis 20 Dollar Transaktionskosten, also pro Trade, pro Transaktion. Die Transaktionen sind oft sehr langsam. Eine Überweisung kann teilweise von ein paar Minuten bis sogar Stunden dauern. Das ist immer natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie gerade das Netzwerk ausgelastet ist. Und ja, das sind so Punkte, wo ich sage, okay, da muss man ein bisschen hingucken. Aber es gibt natürlich auch Lösungsansätze, die will ich auch mal kurz erwähnen. Es gibt ja dieses Lightning Network, was eben oder das eben schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen soll. Das könnte eventuell dazu führen, dass die Kosten reduziert werden und die Abläufe beschleunigt. Das macht das Ganze natürlich wieder etwas deutlich wieder mehr komplexer, als es ohnehin schon ist und teilweise dann auch wieder zentralisierter. Das ist dann wieder das Gegenargument oder die Gegenargumente dagegen. Für mich als Fazit bleibt letztlich eins übrig. Für den täglichen Einkauf ist Bitcoin momentan jedenfalls ungeeignet. Stichwort hohe Volatilität, hohe Gebühren, langsame Transaktionen. Ich denke, dass es sich zu einer Art digitaler Reservewährung entwickeln kann. Da ist es noch nicht. Also ähnlich wie Gold fungieren kann in Zukunft, aber eben nicht im Supermarkt eingesetzt werden kann. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht beim Thema Gold. Und es könnte eventuell, wenn sich der Markt dahin entwickelt, für große weltumspannende, grenzüberschreitende Transaktionen interessant werden. Ja? Aber eben, und das ist mein Punkt, für die Wertaufbewahrung, nicht für den Kaffeekonsum oder Kaffeekauf um die Ecke. Dafür, glaube ich, wird man Bitcoin nicht nutzen. Ja, also eher Wertspeicher als Währung. Da sehe ich Bitcoin in den nächsten Jahren.
Genau, das wäre auch, gut, dass du es ansprichst, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil ob es jetzt eine Alternative zum klassischen Geldsystem wird oder eben ob man sagt, ja, Bitcoin kann langfristig parallel zum System bestehen. Du hast gesagt, als Reservewährung. Siehst du auch sowas, dass man dann sagt, okay, Banken nutzen das irgendwann auch als Sicherheit für Kredite, ja, zum Beispiel die Bitcoin und sowas, dass man das quasi als paralleles System dazu sieht?
Ja, das ist ja wie beim Gold jetzt auch schon, ne? Also da sehe ich Bitcoin ganz klar. Wenn die Volatilität noch ein bisschen abnimmt, könnte das durchaus dann als Sicherheit auch dienen, wie jetzt auch Gold als Sicherheit für Kredite dient. Also es gibt ja bereits Bitcoin-gestützte Kredite. Ja, das gibt es alles schon, das hat sich auch schon entwickelt. Da sehe ich Bitcoin auch. Man kann also Bitcoin als Sicherheit hinterlegen, bekommt dafür ein Darlehen. Man hat also Zugriff auf Liquidität, ohne dass man den Bitcoin jetzt verkaufen muss. Ja, das würde dann natürlich das ganze System, wenn sich das weiter ausbreitet, noch deutlich stärker machen und möglicherweise würde die Volatilität auch abnehmen.
Okay.
Das sehe ich, Wendelin, da bin ich bei dir. Du hast gefragt, ob es eine Parallelwährung zum bestehenden Fiat-System sein könnte. Das glaube ich eher nicht. Also da denke ich schon, dass die Zentralbanken und die Staaten doch schon einen enormen Einfluss haben und die Kontrolle über das heutige Geldsystem nicht so einfach aufgeben. Ja, das sehe ich nicht. Möglich ist es, dass es vielleicht, dass Bitcoin so eine Art ja, Nischenwährung vielleicht neben Fiat existieren könnte. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber dass da Banken und Staaten ihren Einfluss aufgeben, das sehe ich nicht.
Okay. Das,
also Stichwort Koexistenz, ne? Großer Punkt.
Genau, das war so die Frage, worauf ich damit hinab wollte. Also, ne, du hast gesagt, es kann auch so eine Rolle in dem Sinn, also nicht, da muss man auch aufpassen zwischen dem Vergleich von Gold und Bitcoin, aber es kann eine Rolle ähnlich wie Gold einnehmen, dass es als Reserve hinterlegt wird, genutzt wird, wenn aber auch das Thema Volatilität ja nicht mehr ganz so hochvolatil ist am Markt einfach.
Ja, absolut.
Okay, die abschließende Frage, die ich habe, das gehört für mich dazu, wenn man über das Thema redet oder allgemein über auch so spekulative Themen. Wir haben eigentlich die Frage geklärt, ist es das bessere Gold? Ist es überhaupt Gold? Ist es für dich, der Vergleich hinkt wegen diverser Punkte? Na, wir hatten es Robustheit, technologischer Fortschritt, Geschichte. Wir haben auch vorhin drüber geredet, die nächsten 20 bis 30 Jahre, dass du dir vorstellen kannst, dass es dann da in eine gewisse stärkere Rolle einnimmt. Langfristig hast du hier Tendenzen, wo du sagst, okay, auf die nächsten 50 bis 100 Jahre bezogen, siehst du realistisch, dass vielleicht wirklich auf einmal Gold abgelöst wird? Wir wissen zwar, es kann immer ein schwarzer Schwan um die Ecke kommen. Was ist da so für dich mal wirklich auf die nächsten 50 bis 100 Jahre bezogen gesehen realistisch?
Naja, also ich glaube schon, dass Gold seine Position halten wird. Das ist es wird die Basis bleiben. Ja, von allen, auch wenn man alle weiteren Entwicklungen, technologischen Fortschritte mit einplant, ich glaube nicht, dass die Menschen sich davon abbringen lassen. Weil es ist ja eine Entscheidung der Menschen. Ja, Gold, der Wert des Goldes. Warum vertrauen Menschen dem Golde? Nicht, weil eine staatliche Institution sagt, du musst, sondern weil sie es selber rausgefunden haben über die letzten 7000 Jahre. Und das wird dem Bitcoin auch bevorstehen, dass Menschen eben dann ihre Einschätzungen machen und selbst entscheiden, ob sie es als langfristigen Wertspeicher nutzen oder eben nicht. Und deswegen glaube ich schon, das kann passieren. 50 bis 100 Jahre, lieber Wendelin, ist natürlich eine lange Zeit. Da hast du mir jetzt echt eine Frage gestellt, die wirklich schwer zu beantworten ist. Ich glaube, Bitcoin wird kurzfristig den Anlegern auch mal wieder schnelle Gewinne bescheren. Das hat es ja schon. Aber langfristig ist Gold für mich der stabilere Wertspeicher. Das wird er bleiben. Es wird da keine Ablösung geben, so wie es viele Influencer da in dem Bereich auch immer wieder prognostizieren. Das sehe ich eben nicht. Gold bleibt da unschlagbar und wer auf Sicherheit setzen will, der hält Gold, der kauft kein Bitcoin. Ja, also würde ich die Grenze ziehen. Also wer auf Sicherheit setzt, kauft Gold. Wer spekulieren will, hält Bitcoin. Beides ist fein, beides ist in Ordnung, beides macht Sinn. Im Rahmen der Handelsstrategie habe ich auch ja vorhin beschrieben. Und so sehe ich Gold und Bitcoin in einer Koexistenz.
Ich finde das tolle abschließende Worte zu dem Thema. Nochmal auch gut zusammengefasst, deine Sicht auf die Dinge auch in der Zukunft. Da bleibt mir abschließend eigentlich nur zu sagen, dass ich mich bedanke, dass ich Gast hier sein durfte, dass ich interviewen durfte. Das waren nämlich all meine Fragen und auch die Fragen, die am häufigsten von der Community kamen, die Leute in Stories oder Privatnachrichten schreiben, wo ich immer sehe. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer hier einiges mitnehmen konnten. Ich freue mich sehr auf die Reaktion, Kommentare auf Instagram und Co. Und hiermit übergebe ich an dich, Ronny. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und die letzten Worte gebühren dir.
Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass du so diese Fragen gestellt hast. Ne? Das ist Premiere gewesen für dich.
Ja.
Hat Spaß gemacht, tolle Fragen. Und wir haben ja da auch schon das ein oder andere Gespräch zu dem Thema geführt. Ich weiß, dass du dich da intensiv mit beschäftigst. Und das finde ich absolut cool. Thema finanzielle Bildung ist total wichtig. Und deswegen, lieber Wendelin, danke für das spannende Gespräch und die wichtigen und richtigen Fragen zu diesem Thema. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Wir haben alle keine Glaskugel und wissen nicht, was letztlich passieren wird. Für alle, die also mehr über das Thema erfahren wollen, schaut gerne auf meine Social-Media-Kanäle. Hinterlasst gerne auch mal eine Bewertung für den Podcast da. Das hilft mir immer sehr in der Reichweite. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Goldene Grüße. Euer Ronny Wagner. Bis bald. Tschüss.